Herzlich willkommen zur 118. Recruitention-Folge. Heute mal mit was wir, glaube ich, noch gar nicht hatten. Wir haben schon viele KI-Folgen gemacht, gehört, gesehen, aber dass die KI vor Gericht steht, das hatten wir noch gar nicht. Und genau darum geht's heute.
Recruitention, der Recruiting- und Retention-Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp.
Ja, lieber Christoph, herzlich willkommen. Das ist ja mal ein Knaller. Die KI steht vor Gericht.
Ja, in der Tat. Ich meine, wir hatten natürlich den Fall schon ein paar Mal, dass da irgendwelche Prozesse waren mit zum Beispiel die so rund um das Thema Urheberrecht oder sowas gehen, ja, weil KI im Verdacht steht oder nicht nur, wissen eigentlich alle, dass KI sich alle Inhalte wild zusammengeklaut hat. Aber in der Tat, ich glaube, spezielle Recruiting-Lösungen eigentlich.
Genau.
Also, hast du da einen bestimmten Fall? Erzähl doch mal,
ja, was. Genau, es gibt tatsächlich, ich weiß von zwei Sammelklagen, die gerade in den USA laufen. Die eine ist gegen die Firma Eightfold. Da geht's darum, dass da ein Scoring-System, so eine Art Schufa für Bewerbende aufgebaut wird und das Ganze eben wohl anscheinend nicht transparent genug ist und dagegen gerade geklagt wird. Und der zweite Fall ist Workday. Workday ist ja eine HR-Software-Suite, die auch hier in Europa und Deutschland viel eingesetzt wird. Und da geht's um Diskriminierungsvorwürfe in Sachen Auswahl von Bewerbenden.
Okay, jetzt aber mal ganz doof gefragt. Gibt ja diesen wunderschönen Satz, was interessiert mich der Sack Reis in China, wenn ich hier ganz andere Themen habe? Warum sollte mich hier in Deutschland irgendwelche amerikanischen Gerichtsverfahren eigentlich tangieren?
Naja, Ich glaube, man kann es immer wieder beobachten, auch wenn man zurückschaut in der Entwicklung von Software, von Trends und so weiter, dass einfach die USA uns da zwei, drei Jährchen voraus sind mit den Trends und mit Entwicklungen. Aber auch in einer immer globaler werdenden Welt natürlich diese Sachen auch bei uns ankommen. Ja, und natürlich kommt es auch und wird es ja auch bei uns schon benutzt, dass KI zum Screenen von Bewerbungen verwendet wird, dass vielleicht auch Scoring-Systeme eingesetzt werden. Und es gibt den EU AI Act, ja, der auch natürlich ein riesengroßes Thema ist. Und ich deswegen glaube ich, darf niemand die Augen davor verschließen und sagen, ja, das ist ja USA und weit weg. Das ist schneller bei uns angekommen, als wir ups sagen können.
Naja, und dann gibt es, glaube ich, tatsächlich auch in dem KI-Gesetz, in dem EU-AI-Act, diese Gruppierungen, diese Klassifizierungen, wann etwas, also mit so Risiko-Klassifizierungen.
Genau, richtig. Und da sind wir ja auch, ne, ganz klare Kategorie Hochrisiko, wenn es um HR-Software geht. Zum Beispiel ja eben das CV-Parsing, das Klassifizieren von Profilen, auch wenn es um Video-Interviews geht, wo dann vielleicht KI-mäßig was ausgewertet wird, Algorithmen, die Stellenanzeigen bearbeiten. Also da gibt's es ist ganz klar, die Software, die im Bereich HR und Recruiting eingesetzt wird, ist als Hochrisikosoftware bewertet. Es gibt natürlich auch strikt verbotene Anwendungen gemäß dem Act. Um die soll es aber heute gar nicht gehen. Aber letztlich, genau, ne? Deswegen ist eben auch der, und das ist ja keine amerikanische Regelung, sondern das ist eine EU-Regelung, dass wenn du eine KI-Software benutzt, um Bewerbungen zu screenen und zu sortieren, dann ist das eine Hochrisikosoftware.
Du hattest gerade zwei Firmen erwähnt, Workday und Eightfold. Was ist denn da eigentlich konkret passiert?
Also, was ist konkret passiert? Zum einen bei 8Volt. Wie gesagt, 8Volt ist eine Software, ich habe es jetzt selber auch mir erstmal anschauen müssen, weil ich sie vorher nicht kannte, sondern es nur in den Nachrichten gesehen habe. Die machen eben ein Scoring und ein Matching von, also ne, die vergleichen quasi verschiedene Bewerbungen auf eine Stelle und vergeben dann ein Punktesystem. Und was da passiert ist, ich ja, kenne jetzt den Namen nicht, aber es gibt eine Sammelklage tatsächlich auch gegen 8Volt, weil eben dieses Scoring nicht transparent passiert. Sondern, also das ist ja auch wiederum, auch bei uns im AI-Act, wenn du so eine Software anwendest, musst du jederzeit nachvollziehen können, warum hat diese KI jetzt diese Entscheidung getroffen. Anhand welcher Kriterien wurde die Entscheidung getroffen? Wie wurden die Kriterien bewertet? Und was hat dazu geführt, dass die Entscheidung so getroffen wurde? Und wenn du das nicht kannst, dann ist es eben, ja, entspricht es nicht den Transparenzrichtlinien. Und genau dagegen wird geklagt. Und genau, im Fall Workday geht es eben auch ganz konkret um Diskriminierung. Auch hier ist es ja, da war es wohl jemand, der sich mehrfach beworben hat bei Firmen, die nachweislich Workday als Software einsetzen und der immer wieder abgelehnt wurde. Ja, und auch da, das haben wir ja auch schon, ist ja auch schon vor vielen Jahren bekannt geworden, dass da eben Bias drin sein kann in so einer KI. Die KI lernt ja aus historischen Daten auch aufs Unternehmen bezogen. Und da kann es zum Beispiel passieren, dass ja, wenn jemand in einer bestimmten Straße wohnt oder an einer bestimmten Hochschule war, dass die KI da irgendwelche Rückschlüsse draus zieht, weil sie eben schon so und so oft den Fall hatte, jemand mit der Adresse aus dem Stadtteil und der auf der Schule war, der war dann so und so und deswegen lehne ich den jetzt einfach mal ab. Na, und auch das ja, ist natürlich Diskriminierung. Wir haben in Deutschland auch noch das AGG, was noch dazu kommt, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was eben vorschreibt, dass niemand aufgrund von Herkunft, Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, was auch immer, diskriminiert werden darf. Und da bist du ganz schnell in der Falle drin.
Ja, naja, das ist ja so ein erstens ein typisches Muster, was wir häufig haben mit KI. Und was da erschwerend auch noch mit dazu kommt, das hatte ich gerade in einem anderen Gespräch, wo es um KI-Strategie geht oder ging, dass KI häufig dazu tendiert, also Blick zurück auf ein großes Volumen historischer Daten, ja, und zieht sozusagen, KI ist letztendlich eigentlich nur so eine Art Durchschnitt der Erfahrungswerte der Vergangenheit. Und dadurch entsteht natürlich erst dieser Bias. Ja. Und dass man dann hergeht und tatsächlich mühsam versuchen muss, der KI beizubringen, gegen diese durchschnittliche vorurteilsgefütterte historische Datenbasis sozusagen gegen anzustinken, das ist natürlich die Aufgabe des Herstellers so einer KI-Lösung oder Software-Lösung
grundsätzlich. Genau. Genau, ja, es ist die Aufgabe des Herstellers. Und aber trotzdem kannst du ja als anwendendes Unternehmen dich da auch nicht davon befreien. Du bist ja selbst auch eben sehr eine geteilte Verantwortung am Ende. Du musst ja sicherstellen, dass die Software, die du benutzt, eben auch den Richtlinien entspricht und dass da keine Verstöße produziert werden. Und wenn sie doch produziert werden, dann bist du eben auch mit in der Haftung drin. Na, und das ist ja dann auch das Risiko für das Unternehmen, für die HR-Abteilung. Genau, und ja, da muss man eben ja, wirklich, wirklich sehr, sehr gut sich vorbereiten und das eben auch drauf achten, dass die Umsetzung den Richtlinien entspricht.
Das ist ja das eine, das der eine Fall, den du erzählt hast. Und ich finde nochmal fast potenziell diskussionswürdiger oder ja, weil das ist wahrscheinlich relativ leicht lösbar, hoffentlich zumindest, ja, dass man durch bestimmte Parameter, durch Algorithmen versucht, gegen diesen Bias anzustinken. Ganz interessant finde ich diesen anderen Fall, den du erwähnt hast, weil du hast es ja die Schufa für Bewerber sozusagen, dass also da so eine Art Scoring-System erstellt wird. Und da muss ich vielleicht jetzt mal so grundsätzlich sagen, naja, ist das nicht ohnehin, was man so oder so tut und schon immer getan hat, wahrscheinlich gerade wenn man so und so viel, also man hat eine freie Stelle, man hat, keine Ahnung, eine vierstellige Zahl an Bewerber und hab aber nur eine Position zu vergeben. Ich muss ja irgendwie herausfiltern, wer passt. Also für mich ist es eigentlich fast eine faule Ausrede zu sagen, dass Bewerbende nicht wissen, dass sie gescored werden. Natürlich wirst du gescored.
Da hast du durchaus völlig recht. Speziell im Fall Eightfold geht es wohl darum, dass eben versteckte Scores erstellt werden, die eben, ja, wo auch der Recruiter am Ende nicht weiß, wie ist dieser Score zustande gekommen. Und natürlich hast du vollkommen recht, bei jeder Bewerbung wird gescored und das innerhalb von Sekunden in der Regel, auch wenn das ein Mensch macht. Ja, weil du hast ja, wenn du es jetzt selber machst und nicht von der KI machen lässt, hast du ja ein Anforderungsprofil für eine Stelle und du guckst durch die Unterlagen durch und sagst, ja, ich brauche jetzt hier, bleiben wir beim Thema Buchhalter, hatten wir in der letzten Folge schon, ich habe jemanden, der hat noch nie Buchhaltung gemacht, das wird eine Absage, das ist relativ klar. Dann hast du aber auch ein nachvollziehbares Argument, warum der Person abgesagt worden ist. Und jetzt speziell in dem Fall Eightfold geht es wohl darum, dass da eben Scores erstellt werden und der Recruiter dann nur eine Zahl sieht. Meinetwegen hat irgendwie 28 von 100 Scorer-Punkten erreicht, wird eine Absage und dann entsprechend nur noch auf den Knopf drückt und der Person absagt. Aber niemand kann nachvollziehen, warum denn eigentlich genau. Also welche Kriterien sind nicht erfüllt. Das ist, glaube ich, der... Ja, so der Hauptkritikpunkt an der Sache.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Also was ich meine, in den meisten Fällen, wenn Bewerber eine Absage bekommen, dann bekommen sie keine Begründung. Und selbst auf Nachfrage wird in den allermeisten Fällen nicht erklärt, warum man nicht selektiert worden ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, als Unternehmen, für mich ist es wirklich ganz wichtig zu festzustellen oder zu wissen, dass diese ganzen Systeme, die da mehr oder minder ja zurzeit KI zusammengeschustert werden, und das ist ja nicht nur bei Eightfold ein Thema, sondern das ist bei OnlyFi von Xing ein Thema. Da gibt es auch irgendwelche Parameter drin, die irgendwo die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand bewirbt. Wie kommen die darauf, dass der sich oder dass der ein guter Fit wäre? Oder eben tatsächlich, wenn ich eigene Systeme habe, wo ich sage, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wenn ich mich ganz am Ende dahinter verstecke, also als Recruiter, als Recruiterin dahinter verstecke bei einer Absage, na, die KI hat es halt so entschieden. Dann muss ich mir bewusst sein, dass ich in dem Moment, wo ich dieser Person eine Absage schicke, eine Absage an eigentlich eine potenziell hervorragende Mitarbeiterin oder Mitarbeiter schicke.
Ja, das kann natürlich passieren. Ich meine, das ist dann ja auch wieder ein Grund, wie gut oder ein Punkt für, wie gut ist die KI sortiert. Wie gut hat sie gelernt? Wie gut hat sie verstanden, worum es wirklich geht bei der Stelle? Ja, was sind die Kriterien für das Scoring? Und letztlich ist es so, wenn mir eine KI sagt, hier Bewerber XY, bitte absagen, hat nur 12 von 100 Punkten, dann muss ich auf den Knopf drücken können und muss mir genau anschauen können, warum hat er nur 12 von 100 Punkten? Was hat du zu dieser Entscheidung geführt? Und dann bist du ja auch vorbereitet. Ja, dann ist ja das ein System, wo eine Transparenz auch drin ist. Und dann, was du auch mal ansprichst und was sich dahinter verbirgt, ist ja auch immer das Thema Risiko einer AGG-Klage, das du ja hast als stellenveröffentlichendes Unternehmen. Und da musst du ja auch ohne KI, ja, musst du jederzeit belegen können, warum habe ich der Person abgesagt. Und das müssen sachlich nachvollziehbare Gründe sein. Und darf eben nicht irgendwie gegen das AGG verstoßen und nicht nur weil der Mensch 57 ist, haben wir dem abgesagt, weil der passt nicht ins Team. Das ist einfach kein Absagegrund.
Genau. Und, also das mit der AGG und aber auch mit dem EU-AI-Act, das sind für mich tatsächlich ganz wesentlich zwei super starke Gründe, warum es bei solchen Entscheidungen das Prinzip Human in the Loop, also ein Mensch, der ich kann die KI nutzen, um zu filtern und so weiter, aber im Sinne eines Vorschlags.
Genau. Ja,
den ablehnen, richtig. Die ablehnen, jene ablehnen und den und die, schaust du dir an. Und dass ich dann sagen kann, okay, ich habe es mir nochmal angeschaut. Weil es wäre eine saublöde Situation, wenn es in der Tat, wie im Fall Eightfold, vor Gericht kommt und du musst als HR-Abteilung dem Hohen Gericht erzählen, ich habe mich einfach auf den Report verlassen, den mir die KI generiert hat.
Genau, ich habe keine Ahnung, warum der Person abgesagt haben. Hat die KI gesagt.
Also was?
Und die hat es auch gleich gemacht, die KI. Die hat gleich die Absage rausgeschickt. Und wir haben überhaupt, niemand hat sich es persönlich angeschaut, niemand hat es überprüft, niemand kann nachvollziehen, warum es passiert ist. Und dann hast du verloren, glaube ich.
Genau. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ist ja tatsächlich jetzt seit kurzer Zeit, wir haben ja diesen berühmten Claude-Bot, der dann umbenannt worden ist und der Typ Peter Steinberger, der das entwickelt hat, diesen ursprünglich Claude-Bot genannten, komplett autark agierenden Agentensystem, der ist jetzt von OpenAI angeheuert worden. Mit anderen Worten, das ist nur eine Frage der Zeit, von nicht Jahren, sondern wir reden wirklich von Wochen oder Monaten, dass KI-Systeme im Recruiting in der Lage sind, voll autonom über solche Entscheidungen oder solche Entscheidungen zu fällen und nicht nur die Entscheidung zu fällen, sondern sie auch noch zu exekutieren und der Person eventuell eine Absage zu schicken und der anderen Person einen Vertrag zu schicken. Und das ist definitiv eine komplette No-Go-Zone, zumindest hier in unserem Rechtsraum.
Absolut, genau. Und das Recht ist ja immer das eine. Ne? Also nochmal, um es kurz zusammenzufassen. Du hast das Thema Human in the Loop genannt. Das heißt, du brauchst, brauchst immer einen Menschen, der das Ganze nochmal überprüft. Oder der zumindest sagt, hier kommt mir was komisch vor. Ich gucke da mal ein bisschen genauer rein. Du hast die Logging-Pflicht. Das heißt, jeder Schritt, den die KI macht, muss auch dokumentiert sein und nachvollziehbar sein. Und du hast die Transparenzpflicht. Das heißt, auch wenn du so ein System einsetzen müssen, in unserem Rechtsraum, Bewerbende wissen, dass eine KI im Einsatz ist. Und ich lese so viele Forenbeiträge auf LinkedIn zum Beispiel, wo sich Leute darüber beschweren, dass sie nur noch automatisierte Absagen bekommen auf ihre Bewerbungen. Die sind dann eben auch schon frustriert, ja, und gerade auch beim Thema Bewerbung über ein System, über eine KI, wenn du das eben dann 20, 30, 50 Mal erlebt hast, dass du dich bei einer Firma beworben hast, die diese Software benutzt und immer nur eine Absage kriegst, dann bewirbst du dich bei diesen Firmen irgendwann auch nicht mehr. Und das hat ja dann auch was mit Employer Branding zu tun, was hat mit Reputation zu tun, wo man ja auch als Arbeitgeber viel Zeit, Energie und Geld reinsteckt, um sich eine Marke aufzubauen, um sich eine Reputation am Bewerbermarkt aufzubauen. Und das kann man eben auch ganz leicht mit so einer nicht gut arbeitenden Software auf Knopfdruck kaputt machen.
100%ig richtig. Also das ist tatsächlich insofern ein echter Appell an jeden von euch, der irgendwie in diesem Recruiting-Bereich zu tun hat. Dieses Thema KI im Recruiting kann ein unheimlicher Helferlein sein, ja, die Leute zu finden, mit Leuten in Kommunikation zu treten, vielleicht schon Vorschläge zu machen, etc. Ja. Und aber der KI die Entscheidung zu überlassen, kann eine echte vielfache Falle sein. Und ja, danke für den Hinweis auch. Thema Employer Branding, wenn ich vorher tausende Euro investiert habe in das Thema Employer Branding und da mit ein paar tausend Euro KI-Lösung wiederum genau das Gegenteil wiederum veranstalte.
Ja, genau. Ja, das sollte und darf eben nicht passieren. Und auch nochmal, ich meine, das soll ja gar nicht gegen KI sein, was wir heute machen. Es soll nur ein gewisses Bewusstsein auch wecken. Dass man sagt, wenn KI, dann muss es bestimmte Kriterien erfüllen. Und wie du sagst, das kann ein riesiger Booster sein für Produktivität, für schnellere Entscheidungen. Auch das ist ja was, wenn Bewerbungen einfach mal erstmal 2 Wochen irgendwo im Postfach rumliegen, bevor sie sich jemand anschaut, damit ist ja auch keinem geholfen und schon am wenigsten dem Bewerbenden, aber dem Unternehmen, das eine Stelle besetzen will, auch nicht. Das heißt, ne, wenn man so Ressourcenengpässe hat, da kann eine KI natürlich unfassbar gut helfen beim Auswerten, beim Sortieren. Aber sie darf eben am Ende nur Vorschläge machen. Und dann muss trotzdem sich noch jemand diesen Vorschlag angucken und muss vielleicht sogar sagen, ja, Moment mal, der passt auf die Stelle hier tatsächlich nicht. Aber wir haben doch da 2 Zeilen weiter noch die andere Stelle. Da wäre das doch ein echt guter Kandidat für. Ja, und das kann, glaube ich, eine KI.
Können wir vielleicht noch einen Schritt zurück, Maike, und zwar, wir gehen ja jetzt von der Situation aus, dass es da bereits ein KI-Tool gibt und so weiter, aber ganz häufig ist es ja auch so, dass erst jetzt so diese Überlegungen angestellt werden. Was ist eine gute KI? Und zum Beispiel schaue ich mir jetzt Workday, Eightfold oder wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, dass da auch ernstzunehmende europäische Lösungen auch mit auf den Markt kommen. Nach welchen Kriterien, also wirklich vielleicht wie so eine Art Checkliste, welche Kriterien helfen mir neben dem Preis und einer guten PowerPoint-Präsentation oder so herauszufiltern, welche Lösung hole ich mir eigentlich da ins Haus? Woran kann ich das festmachen?
Ja, also das ist ja letztlich wie bei jeder Software. Na, du musst auch dir, das ist nicht nur bei zu besetzenden Stellen so, sondern auch bei einer Softwareauswahl, du musst dir erstmal klar werden, was will ich damit denn machen? Also was ist das Ziel von dieser Software? Und wenn ich mir darüber klar bin, kann ich so eine Art Shortlist erstellen mit Lösungen, die das grundsätzlich bieten. Und dann, glaube ich, macht so eine kleine Checkliste tatsächlich Sinn, dass man, eigentlich sind es fünf Dinge, die ich mir anschauen würde an der Stelle. Das eine ist das Thema Bias. Da würde ich also wirklich prüfen, ist diese Software von unabhängigen Dritten auf Diskriminierung oder auf mögliche Diskriminierung geprüft worden? Das muss mir der Anbieter dann auch schon erklären und belegen können, dass das gemacht worden ist, weil sonst kaufe ich mir den Bias ja direkt mit rein. Ja, das geht dann aber auch weiter. Wenn ich die Software eingeführt habe, muss ich das Thema Bias ja weiterhin verhindern. Auch das sollte aus meiner Sicht in der Software schon mit drin sein. Genau, das Thema ist, der zweite Schritt oder der zweite Checklistenpunkt ist, wo kommen die Daten her, womit das die KI trainiert wurde. Weil es hilft mir jetzt ja auf dem deutschen Bewerbermarkt wenig, wenn ich eine Software habe, die mit japanischen Daten trainiert worden ist. Ja, das heißt, da brauche ich auch eine vernünftige Datenbasis, womit wurde die KI angelernt und trainiert. Der dritte Punkt, den ich unbedingt beachten würde, ist das Thema Erklärbarkeit, sprich auch Transparenz. Kann ich einen Knopf drücken und mir von der Software auswerfen lassen, warum hast du das so entschieden? Welche Kriterien haben dazu geführt, dass du jetzt sagst, mit diesem Menschen müssen wir unbedingt ein Interview führen und den anderen Menschen sagen wir klanglos ab? Das sollte, glaube ich, jede KI-Lösung bieten. Punkt 4 ist tatsächlich Human in the Loop, was du vorhin schon gesagt hast. Also wirklich, ne, trifft die KI völlig eigenständige Entscheidungen und agiert sie dann auch eigenständig und verschickt irgendwie den Link zur Terminbuchung. Oder hört sie an der Stelle auf, wo sie sagt, meine Empfehlung lautet, und jetzt, lieber Mensch, guck dir es nochmal an und entscheide du. Das glaube ich, ist ein wichtiges Thema. Und dann ist ein bisschen mit der Erklärbarkeit verwandt, aber der fünfte Punkt ist die Auskunftsfähigkeit, weil, ne, wir haben ja, jeder Mensch, der eine Absage bekommt, hat ja die Möglichkeit, auch dagegen zu klagen. Und dann bin ich sehr gut beraten als Unternehmen, wenn ich eine ganz klare Auswertung habe, einen Bericht letztlich, erstens mal, welche Daten erhoben worden sind und wie sie auch verarbeitet worden sind. So, das wären so die fünf Hauptpunkte. Und du hast es vorhin schon gesagt, es gibt ja heute auch schon, es gibt ja eine unfassbare Menge an Bewerbermanagementsystemen. Viele davon haben schon KI-Bestandteile drin, haben schon irgendein Scoring, irgendein Matching oder andere Lösungen. Wenn man sie schon einsetzt, sollte man sich, falls noch nicht geschehen, spätestens jetzt auch nochmal diese fünf Checklistenpunkte nochmal anschauen und sagen, sind wir da überall gut aufgestellt?
Ja, also das ist ein großes Thema, wichtiges Thema, gerade jetzt im nun beginnenden KI-Zeitalter, sich darüber tatsächlich über die Implikationen Gedanken zu machen, finde ich gut. Danke für dieses Thema, super.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht nochmal ganz kurz als Abschluss. Ne? Wir haben es vorhin schon gesagt, aber wir sollten nicht glauben, dass diese US-Klagen, diese US-Themen weit weg sind von uns. Ich glaube, das ist definitiv heute schon Hausaufgabe für jedes Unternehmen, das auch nur drüber nachdenkt, KI-Software einzusetzen. Genau, deswegen einfach nochmal der Aufruf. Ne? Macht die Hausaufgabe, macht eine Bestandsaufnahme. Welche Software haben wir im Einsatz? Erfüllt die alle Anforderungen? Sind wir damit sauber? Oder laufen wir Gefahr, sehr hohe Strafen zahlen zu müssen? Weil das ist ja dann auch ein Outcome. Wir haben über Reputationsverlust und schlechteres Arbeitgeberimage gesprochen. Aber es kann auch natürlich ganz, ganz knallhart in den Geldbeutel gehen, Wenn man die Anforderungen nicht erfüllt.
Ja, Geldbeutel, alles. Also in der Tat, also wenn es in den richtigen Händen oder richtig genutzt ist, dann ist es super, ein super Tool, super Werkzeug, das mir unheimlich viel bringt, würde ich sagen. Ja, gerade, ich meine, auch im Hinblick auf den demografischen Wandel, wo ich wahrscheinlich auch im HR-Bereich jetzt nicht an jeder Ecke überall sofort verfügbare Fachpersonal habe. Ja. Und ich brauche KI-Werkzeuge, ganz klar. Und gleichzeitig, wenn ich die aber komplett blind und so nehme, dann birgt das in der Tat erhebliche Risiken. Und wie gesagt, das wäre echt ein Worst Case, dann vor Gericht in so einem Fall stehen zu müssen und zu sagen, ich muss zugeben, die KI hat das entschieden.
Ja, diese Rolle möchte ich definitiv auch nicht spielen. Ja, dann auch an dich. Vielen Dank für diese Folge. Und jetzt bin ich mal dran, dich zu fragen, was du dir denn als nächstes für ein Thema wünschen würdest.
Ja, kann ich dir sagen. Ich, in der Tat, wie gesagt, wir sind mittendrin im KI-Zeitalter und viele Unternehmen denken darüber nach, KI-Projekte zu starten. Und was ich erlebe, ist, da gibt es so zwei Ebenen. Die eine ist so diese Technologiebegeisterung und ja, cool und was alles möglich und ja, ist und gleichzeitig auf der anderen Seite der Medaille gibt es aber natürlich ganz viel Ängste, die damit verbunden sind, Jobverlust und Ähnliches. Und ich würde gar nicht so sehr über was sind coole KI-Lösungen sprechen wollen in der nächsten Folge, sondern tatsächlich, wenn ich irgendein KI-Projekt initiieren will, nehme ich eigentlich meine Mitarbeitenden mit auf die Reise.
Tja, das klingt doch spannend. Ist ein gutes Stück weit verwandt zum heutigen Thema, aber ja, völlig anderer Blickwinkel. Klingt sehr interessant.
Lieber Mike, dann freue ich mich auf das nächste Mal und jetzt erstmal noch einen schönen Tag.
Jo, dir auch, euch auch und bis zum nächsten Mal.
Recruitention, der Recruiting- und Retention-Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp.